SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 26.
17. Jene Vettel einst aus dem Dorf meiner Kindheit, welcher man vermeintlich den Teufel austrieb, baut danach freilich nie ein Beispiel an Frömmigkeit und Gottesfurcht. Doch befand man sie vom wahrhaft Bösen erlöst, was gewiss zuvorderst einem Glauben der Alten ebenso wie der Gemeinde an ihre Seelenheilung geschuldet war und somit der Bereitschaft zu übersehen, wie sonderlich und verschroben sie stets noch blieb. Nicht unähnlich erging es mir. War ich ein für allemal befreit von meinen Visionen von Amalia? Gemahnte mich nie wieder etwas bei Ariane an meine unglückliche Liebe? Freilich nicht. So flink und restlos ließ ich nicht mit Strunk und Stiel ausgraben, was so tief in den Urgrund meiner Seele seine Wurzeln senkte. Doch seine unwiderstehliche Macht war gebrochen. Es drängte sich nicht mehr stets zwischen meiner selbst und Ariane. Ich wusste es nicht mehr einzuladen, willkommen zu heißen, wusste sein Heraufkriechen rasch zu bemerken und es niederzuhalten. Und Ariane duldete gutwillig die gelegentlichen Anflüge davon, solange sie mein ernstes Bemühen dagegen empfand. Ihre Kur hatte keine Wunderheilung gewirkt, doch die angestrebte, nötige Besserung. Jener gleichsame Blitz jedoch, welcher zuvor mit dem Strampeln des toten Frosches unter uns gefahren war, dieser wirkte eine erste, unsichtbare Spaltung unseres Haushaltes. Ein feiner Riss nur, doch wie oft die feinen Risse, ein Einlass für zersetzendere Kräfte, welche mit der sickernden Zeit mächtigste Felsen zu sprengen vermögen. Freilich empfanden wir alle nur zu gut jenen verzweifelten Eifer nach, welcher den Marquis ergriff, diese neue Kraft zu ergründen. Und freilich gingen wir alle nach Kräften unserem Herrn und Freund zur Hand, bei seinem Mühen die unerwartete, von diesen künstlichen Lebensfunken versprochene Hoffnung zu haschen. Doch nicht alle taten wir es in gleicher Begeisterung. Am lautesten werden ließ ihren Unmut gegen die Elektrisierung unseres Heimes Grisette. Sie hatte mit ihrer gnädigsten Duldung beäugt, wie sich die Apparaturen in den Gemächern ausbreiteten, war dergleichen Narrheiten von ihren Menschen hinreichend gewohnt, dies mit lediglich einer Miene missbilligenden Märtyrertums zu tragen. Bis zu jenem Tage, da ihr die Neugier zu groß ward, was denn der Marquis fände an diesen seltsamen Dingen, welche man weder jagen noch verspeisen mochte und auf welchen kein Platz zum Schlafen war, womit ihre Nutzlosigkeit doch mehr denn bewiesen sein sollte. Grisette schlich sich an eine der Elektrisiermaschinen, welche der Marquis eben durch Drehen der Platte fleißig geladen, und fand, je näher sie kam, ihr Fell ohne ihr Zutun umso gesträubter. Dies ließ sie buckeln, fauchen und die Haare erst recht aufstellen. Doch nun vermochte sie freilich nicht mehr zu lassen von dem Rätsel, was da unsichtbar, unriechbar, unhörbar derart an ihr rührte. Mit beleidigtem Maunzen tatzte sie nach der runden gläsernen Scheibe und bekam von dieser umgehend einen Funkenstreich versetzt. Aufschreien und Fortspringen war eins. Und es hätte dieses genügt, dass die Katze fürderhin einen großen Bogen um all unser elektrisches Inventar machte. Doch kaum eine Woche darauf spazierte sie in den Keller, nach der Aufmerksamkeit des Marquis zu buhlen, und dieser, in einen seiner Versuche vertieft, beugte sich unbedacht zu dem Tier, es mit kurzem Kraulen zu vertrösten, nicht achtend, dass einmal mehr sein eiserner Arm sich mit Elektrizität geladen hatte. Ein Funke stob, klagend schoss Grisette die Treppe hinauf. Und von jener Stunde an hatte des Marquis neue Leidenschaft in der Katze vollends eine erbitterte Feindin gefunden. Mael blieben solcher Art peinvolle Überraschungen erspart. Doch ich würde keinen Sou darauf hasardieren, dass ihm deshalb jene Kraft geheurer war. Rief sein Herr ihn, an eine der Apparaturen sie in Schwung zu versetzen, den Kitzel ihrer Ladung zu spüren, ihr einen Funken zu entlocken, so tat er wie stets ohne Zögern und Zetern, wie man ihm geheißen. doch sah man ihn sonst meist begierig auf das Teilen all unserer Erfahrung und Erkenntnis, dabei nie anders als bei Erfüllung einer ungeliebten Pflicht. Und oft las ich sein Unbehagen aus jenen Blicken, welche er mir zuwarf, einen Verbündeten suchend in seinem Unwohlsein, ob dieser Obsession des Marquis. Freimütig sei gestanden, es suchten jene Blicke keineswegs vergeblich. Obschon ich mir einzubilden gestatte, dass mich eine aufgeklärtere Abneigung treiben mochte, denn Mael, dem ich beweislos eine Furcht unterstellte, nunmehr an verbotenen Gottesgeheimnissen zu rühren. Nein, dergleichen Sorge belangte meiner selbst nicht. Was immer sich irgend in das Reich unserer Beobachtung zerren ließ, wollte ich ohne Zaudern erkunden. Was mir die Elektrizität vergällte, waren ungleich niederere Gründe. In all unserer Erforschung blieb sie mir doch zu ungreifbar, zu undurchdrungen, Quelle, Fluss, Stärke und Wirkung ihrer Kraft. Was umso mehr den Wurm der Eifersucht sich winden ließ, dass diese Kraft nun eine Rivalin sei meiner hehren, herzeigenen, mechanischen Kunst, mit ihren klaren, harten, wohlgefassten Gesetzen. Ja, ich zweifelte durchaus, dass die Elektrizität vor meiner Mechanik zur Retterin des Marquis werden könne. Doch mehr noch, gönnte ich es ihr nicht. Einzig unter uns fand Ariane sich gänzlich einig mit dem Marquis in ihrer Begeisterung für das elektrische Kitzeln und Funkenspringen. Bereits in den Salons der feinen Gesellschaft hatte sie sich davon entfachen lassen für mehr denn vorübergehendes Staunen und Lachen. Etwas Unbenennbares gefiel ihr zutiefst an der Idee, dass in gewissen Stoffen eine derart unsichtbare und unergründete Kraft schlummere, welche man doch locken konnte, hervorzuspringen. Dass gewisse Körper sich ohne äußere Zeichen aufladen und noch mehr aufladen mochten mit einer ungeahndeten, brillanten Macht. Nun zu dem Gedanken erwacht, dass diese Kraft unsere Leiber verbinde mit den höchsten Himmeln, dass sie in der Funkenmaschine ebenso wirkte wie in der Bewegung unserer Glieder, wie im gleißenden Zorn des gewaltigsten Blitzes, da fühlte Ariane seltsame Saiten in ihrer Seele angerührt und ward nicht minder begierig denn der Marquis, die Gesetze dieses Fluidums zu entziffern. Sie musste den Marquis nie groß bitten, seine, fast wollte meine Zunge Gespielin sprechen, seine Gehilfin zu sein bei jeglichen elektrischen Versuchen. Unermüdlich und penibler, denn ich es je war, führte sie Buch und Tabellen über jeden quantifizierten Wert, jede kleinste Beobachtung und verstand aus den Kolumnen der Zahlen die verborgenen Regelmäßigkeiten mathematischen Webmuster herauszukitzeln, verfiel ihrerseits oft auf eine neue Anordnung, neue Variation der Metalle und Flüssigkeiten, Leiber oder Leichname, durch welche man die Aufladung ableiten mochte. Ihren Eifer sowie ihre nicht mindere Begabung für seine gegenwärtigste Besessenheit erkennend, lud der Marquis bald Ariane, sich zu ihm zu gesellen, wann immer ihr die Muße danach sei. Was keineswegs selten war, stand Ariane doch mitnichten der Sinn danach, ihre Tage mit dem Harren auf meine Wenigkeit zuzubringen. Mir und Mael überließ der Marquis es unterdessen, nach Kräften und Gutdünken unsere Erforschungen der Mechanik und Anatomie weiterzutreiben, was zu meinem Gemütswohl hätte gereichen sollen, hätte da nicht das schwarze Geschmeiß der Eifersucht mein Herz umschwirrt, mit dem niederträchtigen Gesumme, ich müsse dies als Zurücksetzung begreifen. Noch war ich hellen Verstands, lauterer Liebe genug, dieses Gemütsgetier zu verscheuchen, totzuschlagen. Doch nicht ehe es mir schlummernde Larvenbrut in die Brust gebohrt. Denn recht eigentlich hatte ich gerade begonnen, das Glück zu begreifen, Ariane nicht als Abbild einer anderen in meinem Leben zu wissen, sondern als das wunderbare Weib, welches sie selbst wahrlich war. Hatte begonnen zu begreifen, dass die äußere Ähnlichkeit eigentlich nur deshalb glückseliger Zufall war, weil sie gegen jede Wahrscheinlichkeit zwei Seelen zusammenführte. Und ich gab Julie endgültig den Laufpass. Nicht, weil Ariane dergleichen verlangte. Sie dachte nicht daran, mich als eine Art Gemahl zu betrachten, und ohnehin wäre doch Eifersucht auf Gespielinnen nicht das ihre gewesen, wusste sie doch, dass die Männer man zumeist fester an sich band, indem man ihnen ihre Launen gestattete. Dass das Verbot den Reiz mehr anstachelte, denn die ausgelebte Wirklichkeit ihn zu ernüchtern wusste. Nein, Ariane wäre gegenüber solch Nebenvergnügen ganz gleichgültig gewesen. Doch mir stand nicht mehr der Sinn danach. Noch hatte ich mich nur an den ersten Tropfen gelabt, jener reifen Frucht der Vereinigung mit einem Menschen, welchen ich mit Herz und Geist begehrte, mit dem ich eine Seelenbegegnung empfand. Doch schon schmeckte mir sämtlich anderes, dagegen schal. Ich überschätzte dabei dennoch, wie viel mich mit Julie verband und lud sie ein letztes Mal zum Besuch auf vermeintlich gebührende Art, unseren Abschied zu nehmen. Ich bat sie in mein Gemach, und sie war in alter Gewohnheit schon halb aus dem Gewand geschlüpft, bevor ich ihr bedeutete, dass dieses diesmal nicht nötig sei. Sie blickte verdutzt und mühte sich mit würdevollem Lächeln, die kleine Ansprache über sich ergehen zu lassen, welche ich mir zurechtgelegt, ihr herzlichen Dank auszusprechen für die Stunden, welche sie mir, wenn nicht schenkte, so doch bescherte, und zu versichern, dass es nicht an ihrer reizenden Person lag, wenn ich fürderhin ihrer Gesellschaft entriete. Seht ihr, auch ihr kichert ob meines Pomps, auch ihr stellt euch wohl eben vor, wie ich, wenn ich den Wohnsitz wechsle, zuvor meinen Bäcker bestellte, ihm Reden zu schwingen, dass ich ihn nicht in seinem treuen Handwerk kränken wolle, wenn er nun meiner Kundschaft entbehren müsse. Doch Julie hatte ihren Lohn für jenes Stelldichein bereits empfangen und somit Duldsamkeit gegen alle Männer grillen. Ihre Zunftehre verlangte, dass sie noch einmal das Kleid ein wenig von der Schulter gleiten ließ und fragte, ob ich denn wahrhaft nicht wolle, wofür der Marquis gutes Geld gezahlt. Ich vergewisserte ihr, dass ich nichts im Schilde führte, denn unser Adieu. So nahm sie dies mit einem Achselzucken und einem letzten Kuss. Dann verschwand sie auf Nimmerwiedersehen aus meinem Leben. Und wenn ich betrachte, wie es jenen erging, die darin ihren verharrenden Platz gefunden, so sollte ich wohl sagen, sie entkam. Umso enger an mein Herz schlich sich, zog ich hingegen Ariane. Ich gestehe es offen, dies war nicht unberührt davon, dass Ariane sich in den Künsten der Aphrodite kaum weniger wissend und raffiniert erwies denn Julie. Meine Vorstellungskraft mochte, selbst aufgeholfen durch die klandestine Bibliothek des Marquis, nichts ersinnen, was sich nicht bereitwillig erfüllt fand. Vielmehr ward sie mitunter überrascht, ob Arians einfallsreicher Freude am Spiel unserer Leiber. Und ja, ich glaube durchaus, es war oft Freude. Vergesst nicht, es galt auch damals noch, obgleich ein wenig bereits gemindert durch die Auszehrungen des Krieges, der schwarzen Schuld in mir, was ich euch vor langer Zeit bereits einmal erzählte. Ich war noch jung und ich war schön. Wenn ihr euch die Szenen ausmalt zwischen uns beiden, so seht vor euch nicht das herrlichste Weib und das liederliche Wrack, welches eure tagoffenen Augen hier schauen, sondern seht das herrlichste Weib, welches seine Reize lange ganz einem faltigen, feisten Geldsack vorbehielt und einen wohl etwas bleichen, etwas hohlwangigen, doch ranken, prometheischen Jüngling. Und wisst, dass die Genüsse des Fleisches Ariane keineswegs zuwider waren, dass sie sich nicht opfernd und leidend oder auch nur pflichtschuldig hingab, sondern ich ihr durchaus als Spielgefährte und Schoßhündchen diente, so sehr wie andersherum. Sie ward mithin nicht Herrin meines Herzens alleine, sondern meiner mit Haut und Haar. Doch hatte ich genug der innigen Freundschaft des Fleisches zuvor mit Julie erlebt, um mit Gewissheit zu behaupten, dass mich mit Ariane mehr, anderes, Größeres verband. Ob in der Runde mit dem Marquis, ob im Tête-à-Tête, ich empfand immer eindringlicher, dass ich in ihr einen Menschen gefunden, dem gegenüber ich mich nicht verstellen noch erklären musste. Zu ihr konnte ich sprechen, wie es in meinem Kopfe selbst zu mir sprach. Und ward verstanden, oft auf bessere, tiefere Weise, denn ich meiner selbst zu verstehen vermochte. Ich war kein Einsamer mehr, dessen Leib sich ab und zu Gesellschaft verschaffte. Ich ward nach der Vereinigung nicht zurückgestoßen in eine ureigentliche Fremdheit, sondern fühlte oft, wenn wir Arm in Arm im Nachglühen dämmerten, als blickten wir unteilbar durch vier Augen auf die Fremdheit der Welt. Erstmals erwuchs mir eine Ahndung, dass in der Liebe nicht Besitz zu finden sein möge, sondern Heimat. Nur gegenüber der Elektrizität eben fanden wir uns gar uneins. War mir, Jünger der Mechanik, die Funkenkraft stets fremd und zu vage, unfassbar, so kam ein Tag, da sie mir wahrhaft ihre unheimliche Fratze zu offenbaren schien, mit schnappendem Schlund, seelenlos stierenden, gierigen Augen. Ich ahndete diese grausige Grimasse zuerst in einer mehr denn mannshohen Kiste, welche uns ein Lastgespann vors Haus karrte. Ich habe die vier Kutschmänner nie so furchtvoll erlebt, ihre Fracht beim Abladen nur ja nicht entgleiten zu lassen, nie so offensichtlich froh, sie an den Seilzügen in der Kellerluke auf Nimmerwiedersehen versenkt zu wissen. Ich hatte eine gewisse Vermutung, was man uns da bescherte, obgleich der Marquis sich mit einer geradezu kindlichen Freude bemühte, es uns als Überraschung zu inszenieren. Zu viel hatte er einst schon geschwärmt von jenem, was ihm bei der Lektüre eines Reiseberichts Fabelhaftes begegnete. Damals glaubte man freilich, dies müsse uns, war es nicht ohnehin eine jener Chimären, welche Geltungssucht, Fieberträume oder grotesk verformte Wahrnehmung des Fremden zwischen Buchdeckel fantasierte, auf ewig lediglich ferne Meer bleiben. Doch dann ließ der Marquis mit geheimnistuerischer Erregtheit in unserem Keller einen gewaltigen Bottich installieren, durchfledderte die vorangegangenen Wochen unsere Zeitungen ungeduldigst nach den Schiffsmeldungen und beendete dies erst, als man dort die Ankunft der Lucia aus Südamerika im Hafen von Marseille verkündete. Aus besagter Kiste ward ein immenses Fass geschält, und daneben stund schließlich der Marquis wie ein Impressario, welcher seinem Publikum, als dieses waren Ariane, Mael und meine Wenigkeit, die ungewohnte Verblüffung bescheren wollte, dass das demonstrierte Wunder die Erwartungen weit überstiege. Das Fass erbebte merklich von einem Rumoren, einem Wälzen in seinem Inneren, als der Marquis begann, mit einem Meißel die Pechversiegelung des Fassdeckels zu erbrechen und dabei zu folgender Rede anhob: »Meine lieben Freunde, ich hatte es kaum zu hoffen gewagt, dass jene Zeilen, welche ich einst fand in einem Reisebericht, mehr beschrieben denn ein Fabelwesen. Und um wie weniger zuversichtlich war ich, dass es je gelingen möge, eines dieser Tiere habhaft zu werden, geschweige denn, es bis zu uns nach Paris zu verschiffen und erst recht tausendmal nicht lebend.« Während er sprach und meißelte, ward das Beben und Rucken des Fasses immer heftiger, bis man hörte, spürte, dass die Bütten sich vom Erdboden hoben, zurückprallten. Dem Marquis entlockte dies ein Lächeln. »Nun, ihr kennt mich. Nichts davon mochte freilich mich abhalten, meinen Agenten in Südamerika mit insistierenden Schreiben zu behelligen. Was für ein tüchtiger Mann er ist, tüchtiger selbst, denn ich ihn in aller Hochachtung und Erfahrung seiner Fähig und Findigkeit schätzte, das hat er uns hier als leiblichen Beweis gesandt.« Der Marquis stemmte den Meißel in den Deckelrand und wuchtete die Holzscheibe auf. Es ertönte aus dem Fass ein zorniges Platschen und Klatschen. Bei all unserer furchtsamen Neugier musste der übers ganze Antlitz strahlende Marquis uns doch erst auffordernd näher winken, bis auch nur einer von uns einen Schritt tat, in die Öffnung zu blicken. »Darf ich euch unsere neuen, wundersamen Mitbewohner vorstellen?« lachte er und blickte mit dem Stolz einer Kätzin ob ihres neuen Wurfs auf das Loch, in welchem wir nun ein gräuliches Glänzen erblickten, welches sich in dem schwarz und unergründlich scheinenden Wasser schlang und schob wie armdicke, zu eigenem Leben erweckte Eingeweide. Bis eine widerstrebende Faszination hatte uns doch auf wenige Fuß nahe an die Tonne gezogen, aus dem wälzenden Geschlängel unvermittelt ein Maul hervorpeitschte, ein Maul, welches nicht der Teil eines Hauptes war, sondern gleichsam dessen Ersatz, ein grausam grinsender, zahnbewehrter Spalt nur, im faustrunden Ende einer Wurmgestalt, welcher allein durch die lidlos lauernden Augen hinter dem Ende seiner Mundwinkel die Ahndung eines Antlitzes erhielt, eine ferne Verwandtschaft mit den anderen Geschöpfen Gottes, statt eines blinden, Fleisch- und Seelenverschlingenden Alps aus Luzifers Tiefen. Den Marquis aber schien es eine keineswegs geringe Beherrschung zu kosten, dies grausige Haupt nicht liebend zu tätscheln. »Es sind Zitteraale«, erklärte er, womöglich nicht alleine uns zur Erhellung, sondern sich selbst auch zur Mahnung, weshalb er die Berührung wohlweislich zu meiden hatte. Wenn es wahr ist, was meinem Agenten zugetragen und dann angeblich vor seinen eigenen Augen bewiesen ward, fuhr er fort, dann tragen diese erstaunlichen Kreaturen, auch wenn sie wahrlich nicht mit dem anmutigsten Aussehen gesegnet sind, die Macht über die Elektrizität, über den Lebensfunken in sich. Und dies hunderte Male stärker, denn jede Leidener Flasche. Dann haben sie gleichsam den Blitz in ihrem Fleische gefangen und gezügelt. Nun war dem Eifer des Marquis vollends anzuspüren, dass er am liebsten die Probe sogleich am eigenen Leibe angetreten hätte. Und er unterließ es weniger aus Furcht, sich um sein Leben zu bringen, sondern damit auch um den Genuss von der Frucht der Erkenntnis. So also musste eine Maus das Opfer erbringen am Altar des Wissens. Der Marquis hielt das Tier an einer hölzernen Zange beim Schweif und ließ es über dem Fass baumeln, dass das erregt witternde Schnäuzchen kaum eine Handbreit über dem wogenden Wasser hing. Nicht lang, da hatten die hungrigen Aale die strampelnde Beute bemerkt und gerieten in vermehrten Aufruhr. Der Marquis jedoch zog die Maus stets zurück, wenn einer der Fische danach zu schnappen trachtete. Erst als die Gier die glitschigen Gesellen ganz wild gemacht, senkte er das Nagetier zwischen sie hinab an ihre Haut. Die Maus tat eine groteske Zuckung und war tot. Der Marquis ließ sie in das Wasser gleiten, den Aalen zur Belohnung, und wandte sich uns zu, von hellaufer Freude erleuchtet. »Ich habe es gefühlt. Selbst ich noch habe es gefühlt.« Es stand ihm ins Antlitz geschrieben, welch Ehrfurcht ihm diese außerordentliche Kraft erweckte. Er war wie ein treu frommer Adept, welcher zum ersten Male Zeuge ward strafender Wundertat der von ihm angebeteten Gottheit. Ekstatisch, deren übernatürliche Macht bewiesen, seinen Glauben bestätigt zu sehen, doch zugleich erstmals wahrhaft bewusst, welch furchtbarer, rachsüchtiger Gewalt er sich da verschrieb. Wir sollten von jener Macht noch der Beweise genügend erleben. Es hatten in der Tonne zwei Zitteraale die lange Reise in unseren alten, kalten Teil der Welt überstanden. Ein dritter war unter ihnen verschieden, und es hatten seine beiden Gesellen keine Verwandtschaft und Pietät gekannt, als sie Happen aus seinem Leichnam rissen. Mich überkamen mit jenem Tage, da die Tiere in den Unterbauch unseres Heimes Einzug hielten, immer wieder nächtens die schauderhaftesten Träume von ihnen, in welchen ich mich als eines von ihnen auf der Überfahrt mit in dem Fasse befand, gliederlos in einem nassen Dunkel treibend, welches vom Schwanken des Schiffs im Wellengang träge hin und her schwappte, blind mich mit einem glatten Schlangenleib reibend an dem Gewinde der anderen, am verwesenden, reglosen Dahinschweben des toten Artbruders. Von unseren eigenen Leibern gefesselt in einem endlosen Rund, und nur alle Woche einmal wie eine fahle Erinnerung einen schwachen Schaft von Licht hinab in unsere flusige Bracke sinken sehend, wenn man durch die Klappe im Fassdeckel uns Futter und ein paar Kellen frischen Wassers warf, bevor man uns wieder im Schwarz versiegelte. Es blieb mir die Empfindung dieser Nachtmare so nachdrücklich im Gedächtnis oder besser im ganzen Leib, dass ich nie vermochte, mich in den Keller zu begeben, ohne nämliche Empfindung in mir aufsteigen zu wissen und die Tiere in verdoppelter Furcht zu betrachten. Denn ich war gewiss, in den Alpdrücken eine Wahrheit zu schauen und vor mir Geschöpfe, welche dieses glitschende Nichts auf Wochen durchlebten, nur um nun mit zufriedenen, begehrlos hungrigen Augen ihre Bahnen zu ziehen, von jeglichem Wahnsinn gänzlich unberührt. Solche Geschöpfe mussten des Abgrundes sein. Wir hatten unter Hilfe unserer Kettenzüge und Aufbietung vor allem Maels voller Kraft die beiden lebenden Tiere aus ihrem Fassverlies in den vorbereiteten großen Bottich geleert und mit Bedauern erkannt, dass die Überreste ihres dahingeschiedenen Genossen außer des Skeletts zu zerfleddert und zersetzt sich befanden, uns noch zu sezierendem Aufschluss zu dienen. So gerne hätte der Marquis die Fische in ein Behältnis gesetzt, welches uns erlaubte, sie allzeit von allen Seiten frei zu betrachten. Doch kein Glasbläser vermochte, eine Glocke von solch Durchmesser und Stärke zu blasen, dass sie auch nur einen der fast mannslangen, schenkeldicken Aale und das nötige Wasser gehalten hätte. Und mit den Scheiben, dem Kitt der Fenstermacher, verhielt sich's kaum anders. So also kreisten die Kreaturen in dem Bottich, rings um welchen der Marquis mit einem halben Fuß Abstand einen zweiten Wall hatte ziehen lassen, schlug die heftige Elektrizität doch womöglich zu leicht auch noch durch feuchtes Büttenholz und Eisenreifen, sowie einen erhöhten Steg, von welchem bequem in das Behältnis auf dessen Bewohner zu blicken war. Auf sie zu blicken und ihnen Gegenstände und Lebewesen ins Wasser vor die Mäuler zu hängen. Es waren die Aale nicht gar so einfach zu reizen, wie wir zunächst vermuteten. Sie geizten, mir schien's mitunter, nicht ohne missgünstigen Vorsatz mit ihrer elektrischen Kraft, wollten vor uns ihre Darbietung nicht geben wie die dressierten Tanzbären auf dem Jahrmarkt. Was sie zu haschen vermochten an Beute, ohne ihren Leibesblitz zu verschwenden, das schnappten sie einfach mit ihrem Fangeisen von Maul. Was wir an ihnen piesackten und stocherten, in blasser Nachahmung einer wahrhaftigen Bedrohung, das duldeten sie oft mit gehässigem Gleichmut. Doch wenn wir es einmal weit genug getrieben, wenn einmal ihre kaltblütige Geduld überspannt war, dann erfolgte der entladende Schlag mit der schnellenden Plötzlichkeit einer eben noch im Grase verborgenen, zubeißenden Natter. Und doch ohne merklichen Aufruhr der Fische selbst. Reihe um Reihe der Proben führten wir durch. Und wenn Mael und meiner selbst es nach Möglichkeit mieden, dabei in irgendeiner Weise involviert zu werden, welche uns näher denn drei Schritte an das Aalbecken trieb, so war Ariane allzeit mit brennender Neugier bereit, die Angel zu führen, an welcher dies oder jenes Stück Holz oder Metall ein strampelndes Nagetier baumelte. Bald wussten wir, die erstaunliche Gewalt der kreatürlichen Elektrizität buchhalterisch in ihrer Wirkung zu benennen und beziffern, wussten die Zuverlässigkeit, mit welcher sie Kaninchen in den augenblicklichen Tod riss, feuchte oder trockene Birkenäste durchfuhr, Hunde in Ohnmacht und Starre zucken ließ, eine Kette von Leidener Flaschen zu füllen vermochte. Doch so sehr sie darin auch überstieg, was all unsere Elektrisiermaschinen zuvor vollbrachten, den furchtbarsten Eindruck auf mein Gemüt machte weniger die Mächtigkeit selbst, sondern die kalte Gleichgültigkeit, mit welcher die Zitterale sie ausübten. An ihren eigenen Leibern erkannte man kein Zucken, keinen Zorn. Sie rissen Futter und Feinde mit weniger Regung ins Jenseits, denn unser eins beim Verscheuchen einer Fliege vom Tischtuch zeigt. Kein anderes Geschöpf kannte ich, welches so achtlos grausam war. Und just dies sollten nun jene Geschöpfe sein, welche über einen unmittelbaren Abglanz der Götterwelt, des Lebensfunkens und Blitzegleißens verfügten? Was, beschlich mich der Gedanke, was, wenn es just diese Macht war, welche zu solch Gleichgültigkeit führte? Was, wenn eben die Götter ihre Blitze mit der nämlichen, blinden Ungerührtheit schleuderten, ein ganz beiläufiges Vernichten bloßer Lästigkeiten, nicht einmal eines Umschauens würdig. Eines allerdings hatte ich an diesen Geschöpfen als selbstverständlich genommen, dass der Marquis über die Mittel verfügte, sie uns zu schaffen. Nichts war ihm je zu teuer, zu rar. Ihm genügte der eigene Wunsch oder mein Bescheid, dass ich einer Sache bedürfe, um alles umgehend zu erwerben. Ohne dass je die Sprache davon gewesen, es könne die Kasse des Marquis einst zur Neige gehen. Ich wähnte dergleichen bei den wohlhabenden Menschen schlicht üblich, auch wenn mich dann mitunter die Nachricht überraschte vom Bankerott dieses Kaufmanns, jenes Grafen, welche ich noch Tage zuvor im prächtigsten Staat protzen sah. Doch Ariane, die besser wusste, was es hieß, in feinen Kreisen den Eindruck unerschöpflichen Vermögens, beliebigen Luxus aufrecht zu erhalten, ohne den verachtenswerten Anschein zu wecken, man müsse dazu redlicher Geschäfte und Arbeit nachgehen. Ariane mochte sich eines Abends die Bemerkung nicht verkneifen, wie selbstverständlich der Marquis über Geld zu verfügen schien, ohne dass je von dessen Beschaffung die Rede sei. Unser Gönner lachte wissend. »Was ist Geld, meine werte Freundin? Man darf nicht hereinfallen auf die Täuschung, Geld sei wirklich, sei eine harte, greifbare, zählbare Sache. Oh gewiss, ich verfüge über ein Erbe, bin Steuerpächter, habe Rente von Gütern in F und ich spekuliere mitunter an der Börse mit Fortünen und einem gewissen Verstand. Dies macht es mir freilich bequemer. Doch Geld ist auch zu beschaffen, wenn man lediglich begreift, dass es nichts ist, denn eine seltsame Form der Alchemie, dass sein wahres Wesen das ist einer Sprache, eines Vertrages, einer Lizenz. Und man letztere zu erlangen vermag durch bloße Überzeugungskraft. Es gibt für uns Männer von Stand so viele Möglichkeiten, sich Geld aus dünner Luft heraus gleichsam zu erfinden. Ich selbst war bereits, als mir eine Knappheit drohte, Direktor einer Lotterie. Vor allem jedoch begriff ich einst, Geld ist nichts, denn der alchemistische Allwandel von Verhandlung, Verbot und Versprechen in eine frei ummünzbare Zahl ist eine lediglich andere Art, zwischen Menschen zu sagen, du schuldest mir und mehr noch, du darfst. Die Zahl ist lediglich Übersetzung einer Erlaubnis. Und das Geld ist nicht ein Ding, welches du besitzt. Es ist der Kredit, ist der Glaube, welchen die Menschen dir geben. Wenn man es nur recht versteht und vom rechten Stande ist und leider wohl auch, verzeiht, liebe Freundin, vom rechten Geschlecht, dann gilt es allein, die Menschen davon zu überzeugen, man dürfte, damit man auch tatsächlich darf. Ich vermag nicht zu sagen, welch Teil unseres allem Mangel fremden Lebens in Wahrheit auf dem bezifferbaren Vermögen des Marquis beruhte und welcher auf seiner Kraft, Menschen davon zu überzeugen, es sei ihnen eine Ehre, wenn er in ihrer Schuld stünde. Doch ich kann ihm nicht absprechen, dass, so unmöglich es den redlichsten Armen sein mochte, auch nur einen Sou zu erwirtschaften, die reichsten Menschen oft jene schienen, welche von nichts lebten, denn dem Versprechen ihrer glänzenden Zukunft. Menschen, welche schlicht die Hoffnung auf prallen Zins zu verpfänden wussten. Jene, welche in schierer Selbstgewissheit die schwindelerregendsten Summen fordern und die man darob ihren Gläubigern recht eigentlich überlegen schätzt. Die, gleich nach dem wievielten Bankerott, nie ein Schuldnerverlies von innen sehen werden, da man es sich nicht leisten könnte, sie dort verenden zu sehen, sondern denen man zähneknirschend dann auch den Kredit fürs nächste Hasardspiel hinterherzuschieben, sich genötigt sieht. All meine Abneigung gegen elektrische Aale jedenfalls half mir nicht umhin, einmal zumindest die unheimliche Kraft der eklen Geschöpfe am und im eigenen Leibe fließen zu spüren. Freilich hatte auch ich schon gewagt, unsere Elektrisiermaschinen anzufassen, und freilich war der Reigen von Menschenleibern als Leiter der Ladung ein wohlerprobtes, neckisches Spiel der elektrischen Salons. Doch wozu der Marquis uns in die Runde rief, war bei nämlichem Prinzip ungleich weniger harmlos. Hatten wir ja zu Genüge geschaut, welch fatale Wirkung die unsichtbaren Hiebe der Zitterale auf andere Wesen hatten, auch wenn wir mittlerweile verstanden, dass die elektrische Kraft im Verhältnis zur durchfahrenen Leibesmasse gemindert ward. Gerade deshalb aber vermochte ich freilich nicht, die Retraite vom Ersuchen des Marquis anzutreten und so mit ihm und den übrigen die Gefahr zu mehren. Es blieb nichts, denn am erkorenen Tage den gewünschten Posten zu beziehen auf dem schmalen Steg um den unheimlichen Bottich. Wobei meine Feigheit doch zumindest darauf beharrte, mir einen Platz in der Mitte unserer kurzen Kette zu behaupten. Nicht, dass ich um selbigen größere Gefechte zu führen hatte. Es strebten Marquis und Ariane mit eiligem Eifer an die Enten, so dass Mael und meiner selbst zu unserer beider Erleichterung ohnehin nur die Rolle der inneren Kettenglieder blieb. Aus dem Gewässer der Aale ragten zwei eiserne Stäbe, welche der Marquis dort zuvor an soliden Sockeln versenkte. Er und Ariane beäugten sie mit der Vorfreude von Kindern, welchen man ein lang versprochenes Spielzeug noch vor die Nase hält, bevor man es ihnen vollends anvertraut. »Nun denn«, wandte der Marquis sich an unser kleines Halbrund, »an den Händen gefasst, meine lieben Freunde.« Er nahm Maels Hand in seine linke, Mael ergriff mit der anderen meine rechte, meine Herzenshand fand sich in jener voll Ungeduld zupackenden Schreibhand Arians, die mir ein Lächeln zuwarf, in welchem sich Freude ob unseres gemeinsamen Abenteuers paarte, mit einer gewissen mitleidigen Wehmut, dass ich meinerseits so zauderhaft sei. »Und seid noch einmal gebeten, unterbrecht nicht den Kreis. Lasst nicht eher eure Hände fahren, als wir nicht wieder die Stangen losgaben«, gemahnte uns ein letztes Mal der Marquis. Dann blickte er zu Ariane, und beide taten einen Schritt nach vorne, streckten ihre freien Arme aus. Sie näherten ihre Finger den eisernen Stöcken, fassten jedoch noch nicht zu. Gemeinsam nickten sie. Eins, zwei, drei. Und auf der letzten Silbe griffen beide entschlossen jeweils die ihrige Stange in fester Faust. Nichts geschah. Dann aber trat der Marquis einige große Kiesel, welche er zu seinen Füßen bereitgelegt hatte, in den Bottich und den Aalen auf den Buckel. Das behäbig dahintreibende Kreisen der Tiere wich einem zornigen Peitschen, und im selben Augenblicke begann es, mir im ganzen Leibe zu prickeln, als striche man mir mit einer Pfauenfeder über die Innenseite der Haut, als huschten hunderte trippelnde Tierchen mir von den Fußsohlen bis unter den Schopf und zurück. Ich hätte in jenem Moment nicht zu sagen vermocht, ob es eine Sensation war der seltsamsten Lust oder des galligsten Ekels. Ich blickte zu Mael und sah, dass er Ähnliches empfinden musste, da es ihm seine stoische Miene auseinandertrieb zu einem Grinsen, welches gepeinigt so gut wie belustigt sein mochte. Doch als ich mich zu Ariane und dem Marquis wandte, zerstoben all solche Zweifel. Die beiden verfielen in ein kindliches Gekicher, bebten in einem wohligen Schauder, und als sie sahen, wie es erst ihnen selbst, dann auch mir Memmen in der Kettenmitte, allmählich die Haare einzeln vom Haupte spreizte, in trägster Karikatur des Entsetzens, da lachten sie hell auf. Schüttelte es Ariane dabei zu sehr? Ließ mir der seltsame, widerwärtig liebkosende Kitzel den Griff nachlässig werden? Oder war da in mir womöglich ein unleidiger Zorn, welcher nichts zu schaffen hatte mit der Elektrizität und alles damit, dass Ariane und der Marquis zu lachen und genießen vermochten, wo es mir verwehrt war, ich es mir selbst verwehrte? Es war die Spanne zu kurz, in welcher es geschah, um meine Gründe zu erforschen, und wie meist wird's ohnehin Aufaddierung der Inklinationen eher gewesen sein, denn der Ruck aus einziger Richtung. Jedenfalls, mir entschlüpfte Arians Hand. Ich ließ Arians Finger entgleiten. Augenblicklich war es, als hätten die huschenden Tierlein in meinem Leib scharfe Zähne bekommen und schlügen diese mit eisigem Biss in mein Fleisch. Alle vier japsten wir auf, und der Marquis und Ariane ließen die Stangen fahren, als wären diese glühend geworden. Wir rieben uns die Glieder, in welchen der Kitzel ebenso wie der letzte Schlag nachklangen, Mael unwirsch und unwillig, solch Berührtheit zu offenbaren, Ariane und der Marquis weiterhin lachend, wie nach einem Vergnügen, welches seine Strafe wert gewesen, meiner selbst bemüht, mir keine Beschämtheit anmerken zu lassen. Es sparte sich der Marquis jeden Tadel in Worten oder Blicken. Doch als er uns aufrief zu einer zweiten, hoffentlich länger währenden Probe und ich vorschützte, unser erster Versuch habe mich mit Kopfweh und Leibübel zurückgelassen, da entschuldigte er mich ohne den geringsten Ansatz einer Überredung sogleich aus dem Kreis. Der gewisseste Beweis, dass er sehr wohl erkannte, wer das schwache Glied unserer Kette gewesen. Nun, es wies sich, dass drei Menschen ausreichten an der Zahl, den Zorn der schikanierten Aale zu ertragen, jedenfalls wenn sie die stoische Duldsamkeit eines Maels besaßen oder die närrische Neugier, welche dem Marquis und Ariane die seltsamste Sensation noch zum Amüsement verkehrte. Um wie viel heftiger sie die elektrische Kraft angriff, ersah ich daran, um wie viel stärker sie sich anschließend schüttelten und die Muskeln rieben, als wollten sie sich die Nachweh noch aus den Knochen kratzen. Doch die Erholung war nicht einmal vollendet, da warfen Ariane und der Marquis sich erneut einen Blick zu, dessen Frage der Marquis umgehend laut aussprach. »Ein Versuch noch? Zu zweien?« Ariane nickte. »Wohlan«, machte sich der Marquis bereit, während Mael eilig die Bühne räumte. »Im Zweifelsfalle birgt ja selbst die Pein ihre Erkenntnis.« Und ich sah zu, wie die beiden sich die Hände reichten. Des Abends in meinem Gemach hätte Ariane wohl glauben müssen, die elektrische Kraft habe in mir ein geradezu funkenstiebendes Verlangen entfacht nach der leiblichen Liebe. So sehr bedrängte ich sie. Die wenig Neigung empfand, dies zu erwidern, schien doch die Elektrizität ihr noch immer durch die Glieder zu kriechen, hier ein Kitzeln, dort eine taube Stelle, da ein Bohren hinterlassend. In Wahrheit stand mir der Sinn nicht mehr und nicht minder, denn ich war stets noch ein junger Mann nach dem Genuss, denn er es jedes üblichen Tages tat, hätte ich ihm ebenso gut auch entraten mögen. Doch Ariane und den Marquis ohne meiner selbst im aufgeregten Kichern, im Beben der Leiber vereint zu blicken, hatte in mir ein kindisches Empfinden wachgestoßen, man nehme mir etwas von meinem Besitz. Und so deutlich mein Verstand erkannte, dass dies aller Wahrheit und Vernunft entbehrte, warum nicht den beiden ein Vergnügen gönnen, zu welchem sie auch mich herzlich hinzugeladen, so trotzig forderte etwas in meiner Brust einen Akt der Rückeroberung, wenn nicht gar Strafe. Freilich war ich hinterlistig genug, meine seltsame Rachegier in eine Larve leidenschaftlichsten Begehrens zu kleiden, und freilich trieb ich's nicht so weit, gegen Ariane gewaltsam ein Recht geltend zu machen, welches ich nicht hatte. Doch mein liebkosendes Insistieren genügte schließlich, dass sie sich mir bestenfalls halbwillig hingab. Wie ich dabei hinabblickte auf sie, ging ein Riss durch mein Inneres. Der wahrhaft Liebende in mir hätte greinen mögen vor Scham. Der eifersüchtige Dämon jedoch schaute mit Ergötzung, dass Ariane ihrerseits keine wahre Lust empfand und war darob nur erregter. Und zu meiner Schande war es selbiger Dämon, welcher wuchs und wuchs, dem Liebenden den Atem abzudrücken, um mich im Augenblicke des Vergehens schließlich gänzlich zu erfüllen. 18. Ich bin gewiss, dass an jenem Tage in mir eine Saat ausgebracht ward, welche später finstere Blüte treiben sollte. Oder womöglich eine Saat erweckt, welche in meiner Seele stets noch geschlummert, gleich wie ich ihre einstigen Austriebe niedergerodet glaubte, ihren Keim vertrocknet. Doch was immer da gleichsam im Erdreich unter unseren Füßen schon weste und wuchs, wir hatten, dies schwöre ich, noch eine Jahreszeit der Liebe. Man vergisst lediglich leicht auf die Schilderung des Glücks, wenn man dessen grausames Ende bereits geschaut. Doch es waren, seit Ariane unser Heim durch ihre Anwesenheit erleuchtete, viele unserer Tage durchaus freudig und hell. Und es mochte der Dämon der Eifersucht sich geifernd unter mein Herz schmiegen, doch wusste ich an all diesen lichten Tagen ihn zu verlachen und nicht ernster zu nehmen denn einen quengelnden Balg. Mir von seinen zersetzenden Einflüsterungen nicht die Erquickung trüben zu lassen, ob Arians, des Marquis und meiner gemeinsamen Freundschaft. Es war nicht lange nach der Ankunft der Zitterale noch vor unserem elektrischen Reigen, dass der Marquis Ariane vollends ins Vertrauen nahm und in unsere geheime Loge weihte, auf dass ihre ahndende Vorstellungskraft sich nicht allmählich eine viel schrecklichere Fratze der Wahrheit ausmale, auf dass wir endlich in ganzer Offenheit mit ihr über all unser Tun sprechen mochten. So also entblößte er Ariane eines Nachmittags seinen eisernen Arm, ähnlich wie er es einst vor mir getan, und führte ihr aus, wie er zu diesem wundersamen Körperglied kam, und welchen nicht zu geringen Teil meine Wenigkeit daran hatte. Wenn es darin einen kleinen Stich der Eifersucht gab, dann allein jenen, dass der Marquis in seiner Beichte für Ariane etwas meiner selbst Vorenthaltenes verriet. Nun kennt ihr mein geheimes Gebrechen, den tieferen Antrieb unseres philosophischen, anatomischen, chemischen Eifers, sprach er zu Ariane, welche die Entblößung des mechanischen Armes mit lediglich einem kurzen Erschrecken empfing, doch keinem des Ekels, sondern der staunenden Verblüffung ob dieses unerhörten Menschensiegs über die Natur, und welche bald mein feines und stolzes Handwerk ebenso eingehend und mit geradezu zärtlicher Neugier studierte, betastete, wie sie es ohne Scheu mit der Narbengrenze tat zum Fleisch des Marquis. Doch sollt ihr auch noch erfahren, hob der Marquis weiter an mit einem Seitenblick zu mir, welches die Ursünde war, für welche ich so zu büßen habe, womit ich mir den Keim des Verderbens einst eingepflanzt. Er hatte ein bitteres Lächeln dabei, und erneut schaute er, sobald er geendet, an Ariane vorbei auf meine Miene. »Ich wünschte«, fuhr er fort, »es wäre immerhin ein Vergehen so finster und ungeheuer wie meine Strafe. Wünschte, ich hätte mir die seitherige Reue fürwahr verdient mit extravagantestem Laster. Bezahle nun wenigstens ein gewaltiges, frevelndes Vergnügen. Wünschte, ich hätte gotteslästerlich dem Verbotensten gefrönt, mich in Hurerei, Libertinage, Umstürzlerei, Verbrechen gesuhlt. Doch nein, was ich tat, ließe nicht einmal die frommste Betschwester erbleichen. Denn was ich lediglich tat, ich las ein Buch. Der Marquis hob die Eisenhand vor seine, vor Arians Augen und ließ die Finger spielen, als wolle er eine Erinnerung beschwören an diejenigen aus Fleisch und Blut, welche einst nämliches Buch hielten. Ich las ein Buch. Dies war alles. Es fuhr mir beim Blättern der Zeigefinger etwas unglücklich an der Kante einer Seite entlang und ritzte sich an seiner Kuppe die Haut. Ihr kennt gewiss solche Schnitte. Im Augenblick brennt ihre Pein scharf und lästig. Doch binnen eines Tages sind sie auch gänzlich wieder vergessen. Nun, dieser wollte nicht weichen. Am folgenden Morgen fühlte ich ihn immer noch. Und wenn dann eher heißer, schneidender. Der bleiche Ritzer war zu einem rot entflammten Strich. 2 Tage darauf war mir die ganze Fingerkuppe purpurn und pochend geschwollen. Das Weitere wisst ihr. Er ließ die Hand wieder sinken, sein gedankenverlorener Blick kehrte zurück zu uns. Er setzte sich auf in seinem Sessel und sein Ton ward spöttisch. Nun aber ratet, welch verbotenen Band ich damals las. Ich vermochte nie zu ergründen, welche Gifte, Fluide jenes fatale Papier tränkten. Doch ich versichere euch, es war nicht die schwarze Tinte okkulter Folianten, blasphemischer Beschwörungen, frevelnder Philosophen, wüster Libertins. Der Marquis beugte sich näher zur Lampe, welche gegen den nahenden Abend bereits entzündet auf der Tafel stund, dass ihm der Schein eine Ahndung dämonischer Schatten aufs Antlitz male. Dann lehnte er sich wieder zurück und lachte bitter. »Nein, nichts dergleichen. Was mir mein unterscheidungsloser Hunger nach Wissen damals in die Hand gereicht, das war der schmalbrüstige Traktat eines Landpfaffen über seine Theorien zur segensreichen Steigerung des Weizenertrags. Ich blätterte wohl eben zwischen irgendeiner seiner mit zähem, trotzigem Fleiß zusammengetragenen Listen der Ackerflächen Frankreichs sowie anderer Nationen, seiner staubigen Annuarien der eingefahrenen Scheffel von Ernte, als mir das Missgeschick widerfuhr. Hättet ihr mir damals prophezeit, dass mir dies Oktavbändchen zur Bedrohung würde für Leib und Leben, so hätte ich gewiss gescherzt, ihr sprächet von fataler Ermüdung des Geistes. Ich vermag euch nicht einmal mehr zu sagen, welches denn die neue Idee war des anämischen Pfarrerleins und ob sie irgendeinen Taug versprach. Doch ihr seht, und nun hob er seine rechte Hand uns zum Beweis und zur Mahnung. Es ist das Wissen, selbst das geringste, trockenste Wissen, stets eine gefährliche Sache. Waren wir es nicht bereits zuvor, so schweißte uns spätestens diese Enthüllung zum kaum noch zertrennlichen Trio. Ariane erhielt in unserem Haus ein eigenes Gemach. welches bald auch ihr wahres Domizil ward, obgleich sie den Titel zu ihrem Haus in der Stadt nie aufzugeben gedachte. Und als die Genesung des Marquis so weit fortgeschritten, dass wir wieder unseren angestammten Teil hatten an den Pariser Zerstreuungen, da ließen wir uns selten noch nehmen, als Dreigespann aufzutreten. Wenn ich von Trio, von Dreigespann spreche, statt von einem Quartett, dann soll dies keine Missachtung sein gegenüber Mael. Spräche ich allein von der Gemeinschaft in unserem Haus, so zählte er untrennbar dazu. Und ich bilde mir hoffentlich nicht zu viel ein, nennte ich das Band zwischen ihm und meiner selbst, zwischen ihm und Ariane, auch eines der Freundschaft. Dennoch empfanden wir ihn, empfand wohl er sich seiner selbst, nie als wahren Teil unseres philosophisch-amorösen Zirkels. Und dies nicht allein, da er nun einmal den Haushalt zu versorgen hatte und ihm zudem die natürliche Voraussetzung zur Konversation geraubt war. Ich bin's jedoch so gewiss, wie man's sein kann, dass Mael weder meiner selbst noch Ariane je unsere Nähe zu seinem Dienstherrn und Freund neidete. Wenn er ein Außenstehender blieb unseres Dreiecks, dann nicht aus Kränkung oder Eifersucht, sondern gleichsam als Wächter. Er verließ sich freilich auf das Urteil des Marquis in der Wahl seiner Vertrauten, und ich glaube nicht, dass er mich oder gar Ariane heimtückisch von böser Absicht wähnte, aber das unschuldigste Kind vermag unwillentlich Verheerung anzurichten, und Mael hatte stets ein Auge auf das Wohl seines Herrn. Worin diese unbedingte Fürsorge und Treue gründete? Nun, gewiss zunächst in Maels Errettung vor dem Tode durch den Marquis und dass Mael nicht der Kerl war, einen einmal gegebenen Schwur zu brechen. Und so überzeugt ich bin, dass es dem Marquis völliger Ernst war mit der Freiheit Maels, der Freiwilligkeit seines Diensts. Es versprach sich freilich leicht, Mael jederzeit ziehen zu lassen, wenn dieser es nur begehrte. Doch wohin hätte einer wie er zu ziehen vermocht? Als Kuriosität hätte er höchstens durch die Lande ziehen können oder zur See gehen, zum Walfang anheuern, wo man nicht so wählerisch war mit den Gesellen, die man an Bord lud, so sie nur kräftig und genügsam waren. Doch meine ich, all dies erklärte noch immer nicht die unverbrüchliche Treue und Wachsamkeit Maels. Nun blieb mir der Mann letztlich stets ein Rätsel. Und ich muss gestehen, dass ich wenig Versuche unternahm, dies im unmittelbaren Gespräch mit ihm zu mindern. Nehmt also, was ich nun sage, mit der gebotenen Prise Zweifel. Aber so gern Mael Scherz trieb mit seiner furchtbaren Erscheinung, so sehr ergriff mich in manchen Augenblicken die Ahndung, dass die Erinnerung an jene Qualen, welchen er seine groteske Gestalt verdankte, noch tief in seinem Leib und seiner Seele saß und erst zumeist vorzog, der Begegnung mit fremden Menschen zu entraten, weil all das Starren und Tuscheln, welches er auf sich zog, ihm durchaus Pein bereitete. Mehr jedoch, ich hegte bald die starke Vermutung, dass seine Fremdheit und Haltlosigkeit unter den Menschen nicht erst mit seiner Verunstaltung unter den Wilden ihren Ursprung nahm. Wieso verschreibt sich denn einer dem Dienst des Königs, lässt sich verschiffen in die neue Welt? Ich kannte meine Antwort auf verwandte Frage. Wie gelingt es einem wackeren Sohn der Bretagne, einst vor einem dortigen Aufflammen des Schweißfiebers geflohen, sich unter solch gänzlich Fremden wie jenem grausamen Stamm einzugesellen? Ich also glaube, dass Mael im Marquis schließlich nicht allein einen Lebensretter fand, sondern auch eine gewisse Seelenentsprechung, einen Spiegel seiner eigenen, wenngleich bodenständigeren Weltfremde, welche ihm durch die marternde Entstellung nun auch auf den Leib geschrieben stand und nicht lediglich ins Gemüt. Und dass er sich seinem Herrn und Freund derart mit Haut und Haar verschrieb, weil er im Hause des Marquis erstmals ein Heim, eine Heimat fand. Nun, soweit also meine Fantasie über das Thema Mael, welcher ich noch diesen Vorbehalt hinzufügen muss. Eines Spätabends, als wir uns bereits alle in unsere Gemächer zurückgezogen hatten, fiel mir ein, dass ich eine Instruktion des Marquis für den folgenden Tag an Mael zu übermitteln vergaß. Ich huschte zu seiner Kammer, klopfte, vernahm einen Laut, den ich als Erlaubnis zum Eintreten deutete, und fand Mael über eine Kladde gebeugt, in welche er eifrig schrieb. Ich tat nie einen Blick in die Seiten, habe nämliche Kleider auch nie wieder gesehen. Mag sein, er notierte lediglich nötige Besorgungen für den folgenden Tag. Doch womöglich war dies auch Maels Diarium. Und vielleicht erzählte dies eine ganz andere Geschichte. Zurück aber zu unserem in jener Zeit hell leuchtenden Dreigestirn. Bewegten der Marquis Ariane und meiner selbst uns in der Gesellschaft, mieden wir, die wahren Verhältnisse zwischen uns offenzulegen. So man uns kannte, sah und duldete man mich als eine Art Faktotum des Marquis und musste neuerdings Ariane für die Mätresse des feinen Herrn erachten. Wir trieben kein falsches Schauspiel, dies zu bestätigen, taten jedoch auch wohlweislich nichts, den Leuten diesen Glauben auszutreiben. Die Pariser Gesellschaft gibt gerne allerlei Lizenz jenen, die von Adel sind, Reichtum oder Macht. Einen von meinem Stand aber mit einer vornehmen Mätresse zu sehen, wäre wohl des Skandals zu viel gewesen. So legten wir alle drei gegeneinander stets nur die herzlichste Freundschaft an den Tag und überließen es den Leuten, zwischen dem Marquis und Ariane noch mehr hineinzulesen. War es, dass die Lebensgier des Marquis sich seit seinem jüngsten rettenden Opfer zu neuem Siedepunkt gesteigert hatte? War es, dass Arians Anwesenheit uns wie ein bisher unwissend vermisstes Gewürz an allem einen neuen, verstärkten Geschmack gab? War es, dass Paris selbst von einem Fieber erfasst war, welches Jahr um Jahr seine Hitze kaum merklich, doch unerbittlich steigerte? Wir durchlebten damals eine Zeit der Blüte, Erleuchtung, Verzückung. Von der Fülle der Stadt erzählte ich euch ja bereits. Und ihr, denen euch alle Straßen, alle Wandlöcher, alle noch so verborgenen Gewölbe und Winkel gehören, kennt aus eigener Anschauung sie ohnehin. Alles war, alles ist Schauspiel in Paris, ob auf den Bühnen, den Plätzen und Märkten oder in den Cafés und Salons. Alle sind Darsteller, und sei es ihrer selbst. Lasst mich aus dem Sog jener Zeit nur eine Begegnung bergen. Sie mag euch unscheinbar sein, und ja, sie wirkt grau und leise, neben den gleißenden Spektakeln, dem Tumult der Massen, den Himmelstönen der Opern. Es war nichts, denn ein alter Mann, in sich zusammengesunken, als hätte man seiner Seele, seinem Lebenswillen eine stützende Strebe herausgeschlagen, welchen der Marquis eines Tages an unseren Tisch zerrte, als habe er soeben den letzten lebenden Apostel in jenem Café entdeckt. Dem Alten war das Aufheben sichtlich unangenehm, obgleich es ihm schmeichelte, nicht allein erkannt, sondern mit solch Verehrung betrachtet zu werden. Er wiegelte ab wie einer, der den öffentlichen Ruhm einst gekannt und genossen, doch ihn schon so lange eingebüßt hatte, ihm so lange entsagt, dass er nun die Erinnerung daran eher fürchtete. Der Marquis aber, aller Beschwörungen der Bescheidenheit nicht achtend, präsentierte uns den Mann mit Entdeckerstolz und großer Geste. »Jakob, Ariane, seht, wer hier unter uns Unwürdigen weilt.« Wir schauten und wir nickten höflich, doch stand es uns ins Angesicht geschrieben, dass wir beide nicht einmal einen Verdacht aufzubringen vermochten, wer jener vermeintlich hohe Mann sei. Der Alte seinerseits deutete eine Verbeugung an und lächelte nahezu entschuldigend. »Es ist der große Monsieur Vaucanson«, befreite uns der Marquis aus der Verlegenheit. »Jakob, ihr sprach mir doch davon, wie ihr einst in Wien seine Meisterautomaten saht und welch Inspiration, welch Vorbild sie euch waren in eurer eigenen Kunst.« Nun war es in der Tat an mir, mich zu erheben und zu verneigen, und da der Alte gehört, dass wir wohl mehr waren, denn bloß nach jeglicher, noch so vergessenen Sensation und Berühmtheit haschendes Publikum, sondern Männer von seinem Metier, da sah ich in seinen Augen erstmals einen freudigen Funken aufblitzen, ob all der unerwarteten Ehrerbietung. Es waren überhaupt jene Augen, obschon vom Alter etwas wässrig geworden und unter schläfrigen Lidern in eingesunkenen Knochenhöhlen sitzend, welche mich glauben ließen, dass hier vor uns wahrhaft der Erschaffer solch intrikater und feinsinniger Werke stünde. Der Rest seiner Erscheinung war ganz unpassend schlaff und grob. Die einst wohl scharfe und stolze Nase klobig, das Kinn eine fast rechteckige Kante und die Haut seines Antlitzes, die Masse seines Leibes, hängend, als habe sie jeglichen Kampf klaglos aufgegeben gegen Newtons Schwerkraft. Hätte er die Perücke und sein nachlässig vornehmes Gewand abgelegt, man hätte ihn ebenso gut für einen abgearbeiteten, aufs alten Teil zurückgezogenen Knecht halten mögen. »Aber bitte, Monsieur, nehmt Platz und beehrt uns ein wenig mit eurer Gesellschaft, wenn es euch genehm ist«, zog ihm der Marquis einen Polsterstuhl an unseren Tisch und bat ihn sich setzen, von unserem Wein bedienen. Monsieur Vaucanson schien mir zwar ursprünglich durchaus ungeselligere Absichten zu hegen, doch war er wohl nicht alleine zu höflich, sondern nun auch seine Neugier zu sehr geweckt, als dass er abgelehnt hätte. Kaum, dass wir einander alle förmlich vorgestellt, hob ich an, ihn mit Lob zu überhäufen, ob des Eindrucks, welchen seine Automaten einst auf mich machten. Er hörte es sich an, geduldig, nickend, doch sichtlich auf den Augenblick zum Einspruch harrend. Ein Gehabe, welches gleichsam zu sagen schien, es sind diese Elogen nicht gänzlich unbegründet, doch an den Falschen adressiert. So dass mir das Sprudeln meiner Begeisterung versiegte, ehe mir das Reservoir der Verehrung trocken lief. Vaucanson selbst hob an. »Ich danke euch, junger Monsieur, für eure schmeichelnden Worte. Glaubt mir, ich schätze sie nicht gering. Doch gelten sie einem fremden Jüngling. Was ihr da einst saht und noch immer preist, das ist das Werk eines Knaben mit dem Geist und der Kunstfertigkeit eines reifen Meisters. Oh, ich war stolz darauf, so stolz, und genoss fürwahr den Ruhm. Doch was war es schon, dies Wunder der Welt? Spielzeug, Tant. Oh, freilich, höchst raffinierter Tant, des Handwerks nach durchaus ein Meisterstück. Doch wem zu nutzen? Was mehr denn Ausgeburt der eitlen Bubenfantasie, ein kleiner Gott zu sein? Und was mehr denn einfältige Täuschung in seiner Anmaßung, die wahre Schöpfung, das Leben nachzubilden? Es steckten tausend Widerworte mir im Hals, doch keins davon mochte hervor. Zu falsch, zu wahr war alles, was der Alte sprach. Und ein Glühen auf meinen Wangen zeugte mir davon, dass er mit seiner Verleumdung des eigenen Werks etwas in meiner Brust getroffen. »Verzeiht, ich merke, ich empöre euch«, fuhr ruhig der alte Vaucanson in seiner Rede fort. »Seid mir versichert, hätte ich zu meinem Jüngeren selbst Ähnliches gesprochen, es hätte mich wohl zum Duell gefordert und nichts empfunden, dein höchstes Recht, mir eine Kugel in die Faltenstirn zu schießen, für meine Beleidigung nicht einmal so sehr, wie um die Welt vor solch einem offensichtlichen Narren zu erlösen.« Er kicherte mit traurigem Humor und bedeutete mit einem Heben der Hand, dass er noch nicht geendet. »Gemach, Gemach, mein ungestümer junger Herr, seid ganz beruhigt. Ich werde keine Versuche unternehmen, euch zu überzeugen. Dies überlasse ich getrost meiner mächtigsten Verbündeten, sowohl als meiner Bezwingerin in diesen Dingen, der Zeit. Sie möge von der Wahrheit euch belehren, wie sie es mir einst tat. Lasst mich nur prophezeien, auch ihr mögt einst es anders sehen, mögt euren Glauben daran verlieren, dass euch der Ruhm unsterblich macht oder ein Glück, eine Zufriedenheit euch schafft, welche ihr nicht in und aus euch selbst empfindet. Dass jene Macht, welche ihr zu spüren glaubt, wenn ihr den Schein von Leben mit euren Menschenmitteln künstlich, kunstvoll bildet, dass sie es wert sei, das wahre Leben darüber zu vernachlässigen, dass es besser sei, als Herrscher unter Automaten, Abbildern von Menschen seine Jahre zuzubringen, anstatt als Mensch unter und mit den anderen, gleichen Menschen zu leben. Ihr schüttelt euer Haupt, und aus den Augen blitzt euch die Gewissheit, dass euch dergleichen nie geschehen werde und dass mich das Alter nicht etwa weise, sondern weich und schwach im Geiste machte? Ich will mein Versprechen halten, ehe ich dazu vollends zu viel der Worte bereits verloren habe. Genug davon. Ich ahnde, kenne euren Widerspruch und stelle es euch frei, ihn auch laut zu äußern. Ich meinerseits will ihm nichts mehr entgegnen. Seid mir stattdessen noch einmal gedankt für euer eloquentes, wohlgemeintes Lob ob meiner frühen Werke. Gedankt von meinem jüngeren Selbst. Auf euer Wohl. Der alte Vaucanson leerte den halben Becher Wein mit einem Salü und wenigen Schlucken. Wir tranken ihm verdutzt und verzögert zu. Von dieser Rede so übertölpelt wie von deren abruptem Ende. Ich wusste nicht recht, ob es angebracht war, nun wahrhaft noch meinem Einwand Wortgestalt zu verleihen, zumal etwas in mir an der restlosen Überzeugtheit vom Unsinn dieser Ansichten nagte. Der Marquis wiederum fand sich in der misslichen Lage, diesen Gast nachdrücklich in unsere Runde geladen zu haben und nun kaum unhöflich Zweifel zeigen zu dürfen, ob er damit wirklich so recht getan. Es war Ariane, die auf die naheliegende Entgegnung verfiel, welche meine selbstsüchtige Empörung nicht zu sehen vermochte. Just als der Alte ob unseres betretenen Schweigens erwog, bereits wieder seinen Abschied zu nehmen, fragte meine Liebste ihn, »Wenn euch jene Werke der Jugend so fremd geworden, welchen Taten widmet ihr dann dieser Tage eure unvergleichliche Kunst, Monsieur?« Auf einen Streich war in den Augen des Alten ein anderer Kampfeswillen entfacht. Keiner des abwehrenden Nachtarocks einer längst geschlagenen Schlacht, sondern jener eines eifrigen Fürstreiters. Monsieur Vaucanson geriet in seiner Rede wie ein von straffer Sehne gelassener Pfeil. »Dem Nutzen, gnädigste Dame, dem Nutzen für die Welt, für die Menschheit. Nicht das Spiegelbild hasche ich mehr«, den eitlen Traum, sich in allem selbst zu sehen, alles nach unserem eigenen Bilde zu schaffen. Selbst wenn dies je wahrhaftig gelänge, was wäre darin erlangt, denn die Selbsterhöhung? Nein, gnädige Dame. Und erst nach einem etwas zweifelnden Blick auf den Marquis, noch zweifelnderen auf mich? Gnädige Herren, ich gebe meinen Geist und meine Zeit nicht mehr an das Spiel, Automaten allerlei Dinge tun zu lassen gleich uns. Nun gilt mein Streben den Maschinen, welche die Dinge statt unserer tun. Was sollen uns unvollkommene Zwillinge, Doppelgänger, welche uns zu nicht mehr taugenden kurzem Amüsement, wenn wir doch in den Maschinen nützliche Sklaven haben könnten, welche nicht nach Obdach und Nahrung verlangen, welche nicht an Erschöpfung und Krankheit versiechen, welche nie an blutigen Aufstand denken, wider uns Herren. Es war etwas in der Art, wie sich die Positur des Alten auf einmal gereckt, in dem Feuer in seinen Augen, welches zugleich ansteckend loderte und von einer unbeirrbaren Verblendung zeugte, das mich an den eifernden, gotteswütigen Greis gemahnte, bei welchem ich einst Unterschlupf gefunden. »Habt ihr einmal das Elend der Weber mit eigenen Augen erlebt?« fuhr Vaucanson fort in seinem Sermon. »Alle Welt kleidet sich in die Stoffe, welche sie weben, und manche gelten den höchsten Herrschaften zu Hofe als große Kostbarkeit. Doch sie selbst arbeiten sich für armseligen Lohn den Buckel krumm, die Finger wund, die Augen trüb an ihren Webstühlen. Und wenn ihr sie dort hocken sehet, im ewigen Hin und Her des Schiffchens, im mühlenartigen Rattern und Klappern der Rahmen, ihr wüsstet nicht recht zu sagen, ob sie Menschen sind, welche ihre Maschinen bedienen, oder nicht gar andersherum von ihren Maschinen geknechtete Mühlesel. Diese Menschen aus der Knechtschaft zu befreien, dies wäre mein wahres und großes Werk.« Er wandte sich an den Marquis und meiner selbst. »Wenn ich's recht mitbekam, so teilen die Herren ihren eigenen, nicht zu geringen Begriff von meinem Metier.« Wir gaben nickend Bestätigung. »So muss es euch einsichtig sein, dass nichts von dem, was die Leiber dieser Menschen verrichten, wahrhaft der Menschlichkeit bedarf. Ich bin gewiss, wenn ihr etwas von Maschinen versteht, so wüsstet auch ihr mit ein wenig Zeit und Bedacht allemal auf die Methoden zu sinnen, den immer gleichen Vorgang zur Gänze von einem neuartigen Webstuhle ausführen und den Menschen allein den wenig beschwerlichen Dienst zu lassen, selbigen zu bespannen und mit Garnen zu füttern. Zwar war meine Kunst die einer deutlich feineren Mechanik, und freilich hatte ich vom Webhandwerk nur den gröbsten Begriff, Doch wagte ich nichtsdestotrotz Monsieur Vaucanson beizupflichten, im Vertrauen zuvorderst darauf, dass der Alte nicht Erwiderung suchte, sondern nur jemanden, ihm den Einsatz zu geben. »Wäre da nicht«, hob er den Finger, »als gelte dies einem uns gemeinsamen Einwand, das Muster«, kam ihm der Marquis zuvor. »Das Muster, ganz recht«, wiederholte Vaucanson, sich nicht gänzlich um seinen dramatischen Moment bringen lassend, »welches mit jedem Gewebe wechseln kann und welches ein Gedächtnis benötigt, ein ständiges Umstellen der Fäden«, setzte Ariane hinzu, die entscheidende Hürde begreifend. »Dazu allein benötigt es des menschlichen Geistes«, bestätigte Vaucanson doch lediglich, seine große Volte vorzubereiten. »Es sei denn, man vermöchte der Maschine Muster zu lehren«, fuhr ihm erneut der Marquis in die Parade, dem offenbar soeben die Weiterführung dieser Gedanken bis ans Finale vor dem inneren Auge erschien. »Ihr Muster zu lehren und diese auf eine Weise auszuwechseln, welche nicht den Umbau der ganzen Maschine erfordert«, nickte Vaucanson, sich halb enttäuscht, halb freudig fügend, dass sein großer Meistermonolog zur Szene mit verständigen Genossen ward. »So wie einst eure künstlichen Musikanten«, hatte nun auch Ariane den Blitz der vollen Erkenntnis. »Ebenso«, klatschte Vaucanson mit der Hand auf den Tisch, dass man ringsum auf uns blickte. »Man kann dem Webstuhl gleichsam das Denken, ein Gedächtnis für Muster beibringen.« Ich wollte nicht alleine nur Zuhörer sein und stahl dem Alten das Wort. »Indem man sein Werk, sein Wirken von einer Stiftwalze regieren lässt, ganz wie euren Pfeifer, Trommler.« Einen Augenblick grinsten wir uns alle reihum an, als wären wir soeben gemeinsam auf die Erfindung des Alten verfallen. »Exakt, junger Herr«, vervollständigte Letzterer dann. »So machte ich es, gleichsam ein denkender Webstuhl. Nicht die belebte Statue eines Webers zum bloßen Vergnügen eines Publikums, sondern der wahre Ersatz seines Tuns, die Befreiung des Menschen von einer Arbeit, welche der Göttlichkeit unseres Leibs und Geistes nicht würdig ist.« So zufrieden Monsieur Vaucanson sich darauf zurücklehnte, hatte er sich offenbar lange nach einem Publikum gesehnt, welches er mit seiner Erfindung zu beeindrucken vermochte. In der Tat war wohl uns allen dreien anzumerken, wie wir versuchten, diese Wundermaschine vor unserem inneren Auge zu schauen, dieses ratternde, rastlose Monstrum aus Holzgestänge, Fadengespinst und einem Gehirn aus Metall, welches Wolle, Seide meilenweise hungrig in sich zerrt, um Elle für Elle feines Gewebe auszuspeien. Der Marquis aber war ob eines Punktes verdutzt. »Ihr sprecht, Monsieur Vaucanson, als wäre dies Automatenwerk nicht eine bloße Idee, nicht allein ausgeführt auf dem Papier, sondern Wirklichkeit.« Unser Tischgast nickte. »Ja, werter Herr, ich baute ihn, diesen Webstuhl.« »Wie aber dann, dass unser Eins ihn nicht kennt, dass wir von ihm nie gehört und umso häufiger vom andauernden Elend und Unmut der Weber in L«, spann Ariane den Gedankenfaden des Marquis fort. »Wegen eben jenes berüchtigten Unmuts der Weber«, erwiderte der Alte mit einem schmerzvollen Lächeln. »Man zerschlug mir mein Werk, jagte mich fort, warf mir Steine ans Haupt. Hier, seht, wenn ihr mögt, die Erinnerung daran, wie der Pöbel den ihm zu großen Geist misshandelt.« Er lupfte vorn ein wenig die Perücke, um auf der hohen Stirn eine verblasste Narbe zu zeigen. Auf einmal schien das Feuer des Eifers aus seinem Blick gewichen, schien wieder zusammenzusinken, erschlaffen, was immer ihn gleichsam an inneren Stützen und Zügen zuvor aufgerichtet, gestrafft. »Ja, es gab ihn, meinen automatischen Webstuhl«, sagte er mit trauriger Betonung der Vergangenheitsform. »Die Welt wollte ihn nicht. Die Weber selbst bewiesen sich als die entschlossensten Verteidiger ihrer Knechtschaft.« »Nun ja«, wandte der Marquis mit großer Behutsamkeit ein, »ihrer Knechtschaft wohl auch, aber nicht doch zuerst ihrer Arbeit.« »Ihre Arbeit ist Knechtschaft, entmenscht sie, lässt sie kaum mehr sein, denn selbst Maschinen«, versetzte vehement der Alte. Daran zweifle ich nicht, beschwichtigte der Marquis. Doch mag es nicht sein, dass sie lieber bezahlte, ernährte Maschinen sind, denn frei und ohne Lohn und Brot. Dann muss man das Brot eben ihnen anders verschaffen, erwiderte Vaucanson. Wollen wir in einem Zeitalter des Lichts und des Geistes leben, welches einen Menschen in solch finsterer, stumpfer Unfreiheit verharren lässt, wenn es die Mittel und Wege hat, ihnen die Ketten zu lösen? Der Marquis zuckte mit den Schultern, und weder Ariane noch meiner selbst wollten die Herausforderung von Monsieur Vaucansons utopistischem Blick annehmen. Nun, ich bin zu alt, bin's zu müde, diesen Kampf noch einmal aufzunehmen. Mögen ihn meinetwegen andere nach mir führen oder es bleiben lassen. Auf mich wartet wohl bald die größte, die Freiheit von all den Mühen des irdischen Daseins. Das schert mich dann noch die kurzsichtige Undankbarkeit der Weber. Ich wünsche euch, dass eure Zukunft noch lange sei und von vernünftigeren Menschen bevölkert. Auf euer Wohl. Und er leerte den Rest seines Weines und empfahl sich. Warum blieb mir von jener Zeit der Fülle gerade diese eine Begegnung im Gedächtnis? Warum bewegte gerade sie so sehr mein Gemüt? Es gab fürwahr der berühmteren Leute genug, mit welchen wir brillanteren Disput führten. Gab fürwahr brillantere Spektakel, denn die Dispute mit berühmten Leuten. Und doch vermöchte ich euch oft nicht mehr zu sagen, welchen der Herren Enzyklopädisten wir ob welchen Streitgesprächs um die Klassifikation jenes Tieres, den wahren Vater selbiger Erfindung, unter den Tisch getrunken, und doch rinnen mir all die buntesten Illuminationen, prachtvollsten Kostüme, all die Musik und der Schall der Vergnügungen oft in eines, wo mir nahezu jedes Wort Vaucansons, das fahlrosige Grau seines Antlitzes, noch in der Erinnerung lebendig sind. Ich schreibe es dem Umstande zu, dass mir Vaucansons Erscheinen wie eine Heimsuchung durch meine Vergangenheit war und meine mögliche Zukunft. Als Schöpfer jener Ente, jener Musikanten, welche mir einst solchen Eindruck machten, war er seit meiner Ankunft in Paris die erste lebendige Verbindung zu meinen so unerreichbar versunkenen Jahren in Wien, allemal nicht als Liebesbesessener, sondern als Uhrmacher. Mir war's wie dem einzig Überlebenden eines Schiffsuntergangs, welcher sich halbtot ans Ufer einer unbekannten Insel rettete, dort selbst allmählich ein neues, mühsames, doch glückliches Überleben wirkte und dem nun, nach Jahren, als selbst geschaffenem Paradiesmenschen, die Gezeiten ein Stück Treibholz anschwemmen, auf welchem der Name des unseligen Schiffes prangt. Eine zwiespältige Wehmut erfasste mich, umso zwiespältiger als just jener Mann, der mit seinen Werken Lunte an das Pulver meines hochmütigen Schöpfereifers gelegt, nun so abschätzig blickte auf all das, was mir die Wunderautomaten verkörperten. Wenn ich Furcht gehabt, dann jene, ich möge scheitern an der Größe meiner Vorhaben, möge in Unvollendetheit scheiden. Niemals je hatte ich den Gedanken erwogen, ich könnte in allem reüssieren und dann unerfüllt sein. Gehadert hatte ich nur mit der Frage, ob ich würdig sei, ich auf die rechte Weise bete, huldige, opfere, niemals, ob ich es womöglich am Altar falscher Götzen tue. Solch Ketzerei aus dem Munde eines ehemaligen Hohepriesters meiner Kunst zu vernehmen, bohrte mir tiefer ins Gemüt, denn ich eingestehen wollte. Doch wenn ihr je einen Zeloten erlebtet, welcher seinen ersten Biss wahren Zweifels erlitt, so ahndet ihr, wohin mich jene Begegnung trieb. Zum umso beharrlicheren Bekenntnis, zur umso glühenderen zur Schaustellung meines ach so festen Glaubens. Es entfachte sich in mir ein wiedererwachter Eifer, an meiner Werkbank dem Marquis und wohl auch Ariane und insgeheim, freilich meiner selbst, den offenkundigen Beweis zu geben, mit welcher Überzeugung ich meine Kunst betrieb. Nun aber mögt ihr mich fragen, an welchem Werk wollte sich dieser Eifer denn abarbeiten? War ja nun der eiserne Arm des Marquis erschaffen und zum Leben erweckt. Was außer den Gliedmaßen blieb also meiner mechanischen Kunst an einem Menschenleibe dort anzusetzen, es zu beanspruchen für ihre Domäne? Eine Weile trieb mich diese Frage tatsächlich in ziellose, bloße Geschäftigkeit, welche wenig hervorbrachte, denn mechanische Kabinettstücklein ohne wahrhaften Nutzen. Doch sollte bald das Schicksal zur Hilfe eilen und, obgleich einen grausamen Zoll von unserer Stadt dafür fordernd, mir Antwort geben.